liebe Studierende, jetzt kommt der Höhepunkt der gesamten Vorlesung, Immanuel Kant. Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass ich jetzt im Moment nicht sicher bin, ob es mir gelingt, diesen Höhepunkt wirklich mit der Emphase rüberzubringen, der eigentlich nötig wäre, weil ich jetzt gerade wieder mal schon seit 3,5 Stunden vor der Kamera stehe, alles hintereinander durchhaue und ich merke, dass meine intellektuelle und rhetorische Spannkraft natürlich nachlässt. Aber schauen wir mal. Also, ich steige ein, in diesem Fall gleich mit der Biografie, die aber kurz bleiben kann, denn das Besondere an Kants Biografie ist, dass sie so unspektakulär ist. Also vor allem, wenn man sie etwa mit Rousseau vergleicht. Also Rousseau bietet Stoff für Hollywood-Filme. Da kann man Romane draus machen. Und im Grunde hat er es auch selber gemacht. Bei Kant wäre es ganz anders. Also da erlebt man einen Denker, dessen Lebenswandel durch ein extremes Maß an Selbstdisziplin geprägt ist. Morgens um 5 Uhr irgendwie ist er aufgestanden und hat seinem Diener Lampe Instruktion gegeben. Der Lampe möge ihm dann notfalls unbarmherzig die Bettdecke wegziehen, also morgens aufstehen. Frühstück in Gestalt von einer Tasse Tee und einer Pfeife, Vorbereitung der Vorlesung, das ging übrigens auch damals sehr früh, Vorlesungen zum Teil in den Privaträumen der Dozenten und dann wurde gelesen, 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 tatsächlich oft aus Büchern auch vorgelesen. Gut, mittags gab es dann die einzige Mahlzeit, die richtige Mahlzeit am Tag. Da hat Kant sich Zeit genommen, auch Gesellschaft gepflegt. Er war ein ausgesprochen geselliger Mensch und seine Tafel war beliebt. Dann Spaziergang und in den Spätnachmittags- und Abendstunden macht er sich ans Schreiben. Also hat seine bahnbrechenden Werke dann vermutlich oft im Schein einer flackernden Kerze mit einem Gänsekiel aufs Papier gekrickelt. Und dann, gut, zur Nachtruhe. Also Kants Lebenswandel geprägt von Regelmaß, Disziplin, Konzentration der Kräfte. Im krassen Unterschied zu Rousseaus unstetem Wanderleben pflegt Kant eine regelrechte Stabilitas loci, also er bleibt stets in Königsberg, verlässt das Weichbild der Stadt eigentlich nie. Und man muss sagen, das ist ein Drama für uns hier in Erlangen, denn er hätte eine Professur kriegen können in Erlangen. Also er hatte einen Ruf nach Erlangen und hat am Ende diese Professur abgelehnt, den Ruf abgelehnt, ist in Königsberg geblieben. Hätte er anders entschieden, würde die FAU nicht FAU heißen, sondern IKU, Immanuel-Kant-Universität. Aber nur gut, eine historisch verpasste Gelegenheit für uns. Also so unspektakulär sein Leben war, so gab es doch auch einige Dramen und Scherereien, also etwa Kampf mit den preußischen Behörden. Also auch Kant musste sich mit politischer Repression rumschlagen, mit Zensur rumschlagen, mit Drohungen, die auch einigermaßen deutlich rüberkamen. Und also als kritischer Geist war er auch den Autoritäten seiner Zeit verdächtig. Aber ansonsten sein äußeres Leben verlief unspektakulär. Er ist ja fast 80 Jahre alt geworden, 1724 geboren, 1804, kurz vor Vollendung seines 80. dann verstorben. Das heißt, demnächst in ein paar Jahren haben wir dann auch den 300. Jahrestag der Geburt Kants, den 300. Geburtstag und der soll möglicherweise auch in Königsberg gefeiert werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Mittlerweile ist Königsberg ja russisch, Kaliningrad und Kants Aufklärungsphilosophie und die russische Politik unter Putin, das passt natürlich eigentlich nicht zusammen. Wäre ein sehr, sehr interessantes Spannungsverhältnis. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das was wird. Kants Wohnung war spartanisch eingerichtet, umso bemerkenswerter. Es gab ein Bild und das Bild zeigt Rousseau. Es war ein Stich, ein Porträtstich, ausgerechnet dieses Feuerkopfes Rousseau, dessen Lebenswandel ja mit dem kantischen Lebenswandel also so wenig übereinstimmte, wie man sich das nur vorstellen kann. Aber Kant bekennt sich dazu, von Rousseau auf den richtigen Weg gebracht zu sein. Ein Zitat: Rousseau hat mich zurechtgebracht. Rousseau hat mich zurechtgebracht. Kant sagt dann, er sei eigentlich immer ein Wissenschaftler aus Leidenschaft gewesen. So weit, so gut. Das ist eine Leidenschaft, für die man sich nicht entschuldigen muss. Aber es führt dann manchmal dazu, dass Bildungs- und Wissenschaftsenthusiasmen die einfachen Leute verachten. Und genau das bekennt Kant auch von sich, dass er in Gefahr gestanden habe, tatsächlich in eine Art Bildungsdünkel und Wissenschaftsdünkel zu verfallen und den Wert des Menschen eigentlich in seinen intellektuellen Leistungen zu sehen, auch von intellektuellen Leistungen abhängig zu machen. Und da sagt er, genau davon hat ihn Rousseau befreit. Also Rousseau hat mich zurechtgebracht, hat mir irgendwie den Kopf gewaschen. Und so wenig Rousseau vielleicht am Ende in der Lage war, einem Menschen dauerhaft den Weg zu weisen, also jedenfalls mit seinen kritischen Impulsen hat er bei Kant einiges ausgelöst. Und Kant schreibt dann weiter, als Konsequenz seiner Lektüre Rousseauscher Werke, er hat dann seinem eigenen intellektuellen Tun eine neue Ausrichtung gegeben. Also das sollte nicht einfach Selbstzweck sein, sondern sollte humanen Zwecken dienlich sein. Also auch hier ganz Bekenntnis, wo im Grunde Rousseau mitschwingt. Es ist eine, Entschuldigung, ich würde mich unnützer finden wie den gemeinen Arbeiter, wenn ich nicht glaubte, dass diese Betrachtung allen übrigen einen Wert erteilen könnte, die Rechte der Menschheit herzustellen. Ende des Zitats. Also das ist eine etwas verschraubte Wendung, aber ich glaube, der Sinn ist doch klar. Also der Sinn intellektueller Tätigkeit muss darin bestehen, tatsächlich auch der Humanität zu dienen. So, jetzt unterscheidet sich Kant aber durchgängig von Rousseau, auch in seinem intellektuellen Bestreben. Also Rousseau, irrlichternd wie er dann oft war, stand ja in der Gefahr, die Aufklärung nicht nur zu kritisieren, sondern die Aufklärung gleichsam in die Tonne zu schmeißen. Also alles Unsinn, also das ist ja der rousseauische Radikalismus. Da gibt es nichts Halbes, keine Halbheiten, keine Kompromisse. Wenn das nicht gut läuft, dann weg damit. Ja, also Rousseau zerrupft das Projekt der Aufklärung gnadenlos und das kippt dann bei ihm um in die Romantisierung der Unschuld, des edlen Wilden, des unschuldigen Kindes und so weiter und so fort. Und da macht Kant nun überhaupt nicht mit, sondern er bleibt im Grunde ein Intellektueller, wie jetzt aus folgendem Zitat deutlich wird, dass ja unverkennbar ironische Züge aufweist. Es ist eine herrliche Sache um die Unschuld. Klingt ironisch. Eine herrliche Sache um die Unschuld. Nur, es ist auch wiederum sehr schlimm, dass sie sich nicht wohl bewahren lässt und leicht verführt wird. Deshalb bedarf selbst die Weisheit, die sonst wohl mehr im Tun und Lassen als im Wissen besteht, doch auch der Wissenschaft. Nicht um von ihr zu lernen, sondern um ihrer Vorschrift Eingang und Dauerhaftigkeit zu verschaffen. Ende. Das hat schon in sich. Also wie gesagt, erstmal das mit der Unschuld, herrlich, sagt er ironisch, aber man kann mit der Beschwörung der Unschuld nichts erreichen. Also man kann sie nicht bewahren, einfach. Also wir sind als Menschen faktisch Verführungen ausgesetzt. Wir leben in der Gesellschaft und die Verführung kommt nicht nur von außen. Also wir sind überhaupt ziemlich komplizierte Wesen. Und mag ja sein, dass auch intellektuelle Tätigkeit Gefahren hat. Ganz sicher ist das so. Aber jetzt, also dann ist das einzige Mittel doch im Grunde genommen auch mit intellektuellen Mitteln auch diese Gefahren wieder anzugehen. Also es gibt nicht irgendwie die Romantisierung der Unschuld. Also jedenfalls hat das keine praktische Wirkung, das nützt nichts. Und dann sagt er außerdem in dem gerade genannten Zitat auch noch die Weisheit, die eher im Tun und Lassen besteht. Also Weisheit ist vor allem Praxis. Ja? Also der Primat des praktischen Vernunftgebrauchs bei Kant. Weisheit bewährt sich in der Lebenspraxis. Das ist nicht intellektuelle Tüftelei. Aber jedenfalls, auch wenn man davon ausgeht, die Weisheit besteht mehr im Tun und Lassen, in der Praxis, als im Wissen. Trotzdem brauchen wir auch Wissen. Wir brauchen auch Nachdenken. Ja, wir kommen aus den Ambivalenzen unserer menschlichen Existenz nicht heraus, indem wir auf Nachdenken verzichten und irgendwie ein Idealbild der Unschuld an die Wand pinseln. Also das nützt nichts. Also insofern, was heißt das jetzt für die Praxis? Kant bleibt dezidierter Aufklärer, aber er bleibt ein Aufklärer, der auch kritisch über die Aufklärung nachdenkt. Also er treibt die Aufklärung weiter, anders als Rousseau, der irgendwie abbricht. Kant treibt die Aufklärung weiter, nämlich in die Richtung, dass sie auch selbstkritisch werden muss. Also Aufklärung muss ein selbstkritisches Geschäft werden. Das Denken muss sich über sich selber Rechenschaft ablegen, über das, was es leisten kann, was es nicht leisten kann, über Grenzen. Und über mögliche Verstiegenheiten, die dann entstehen, wenn man diese dem Menschen gesetzten, auch dem menschlichen Denken gesetzten Grenzen ignoriert. Ja, also das ist die kantische Aufklärung, die eine Aufklärung auch über das Geschäft der Aufklärung wird. Also Kant, man könnte auch sagen, betreibt Aufklärungskritik, aber selber im Medium von Aufklärung. Das ist genau der Punkt. So, das bringt uns jetzt also zu der Frage, was ist denn das? Was ist denn Aufklärung? Und Sie kennen alle den Satz, den ich jetzt natürlich auch nochmal zitieren werde. Ein Satz, den man in Poesiealben, in Deutschheften und Lehrbüchern findet, also auch jetzt aus meinem Munde zitiert: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Kennen Sie? Der Satz hat es aber wieder in sich. Also, jetzt fangen wir erstmal an, Aufklärung ist Ausgang. Man muss gehen. Vielleicht erinnern Sie sich, ich habe ja mal Platons Höhlengleichnis genannt als, könnte man sagen, auch eine Form von Aufklärung aus der Finsternis ins Licht. Aber da brauchte es die überlegene Intelligenz irgendeines Gurus, eines Philosophen, der schon fertig war, der die Einsichten alle schon hatte, und dann in die Höhle runterstieg und die Menschen irgendwie rauszerrte. Dagegen Kant, Aufklärung ist Ausgang. Du musst schon selber gehen. Wir müssen alle selber gehen. Das ist der Punkt. Also wir können nicht darauf vertrauen, dass andere uns irgendwie heilen werden, retten werden. Wir müssen es selber tun. Und wir können es selber tun. Das ist sozusagen auch in dem Satz schon drin, eigentlich, in dem Kant nämlich dann am Ende dieses komische, paradoxe Wortspiel macht, selbstverschuldete Unmündigkeit. Also ich meine, Unmündigkeit im strengen Sinne des Wortes würde Schuldfähigkeit eigentlich ausschließen. Wer vollends unmündig ist, ist auch schuldunfähig. Jetzt spricht Kant davon, wir befinden uns in einem Stadium irgendwie schon noch gewisser Unmündigkeit, neigen dazu, uns von anderen instruieren zu lassen, bevormunden zu lassen. Aber diese Unmündigkeit ist eigentlich keine totale Unmündigkeit. Die ist nämlich selber verschuldet. Und selber verschuldet heißt, da sind wir schon dafür verantwortlich. Also die Menschen, das meint selbstverschuldete Unmündigkeit, sind verantwortlich dafür, dass sie ihr Verantwortungspotenzial faktisch nicht voll entfalten. Deshalb müssen wir raus, Ausgang aus diesem unwürdigen Zustand von Bevormundung. Aber wir können es selber tun. Es gibt auch gar keine Alternative dazu, es selber zu tun. Also hier ist Kant auch wieder das Gegenmodell zu Rousseau, der immer irgendwelche Wunderfiguren fantasieren musste. Den perfekten Erzieher, der alles schon weiß und alles kann, der über den Leidenschaften steht. Oder den perfekten Legislateur, ja, ähnliche Figur, von dem dann die Erlösung zu erwarten ist. Und Kant sagt, nee, ihr müsst es selber tun. Du musst es tun, wir müssen es tun. Und wir können es tun. Also Ausgang. Und die Tatsache, dass die relative Unmündigkeit selbstverschuldet ist, heißt, sie ist eben nicht völlig. Sie ist kein Verhängnis, sondern nur fehlender Mut. Wir haben Fähigkeiten, die wir eigentlich erstmal realisieren müssen, aktualisieren müssen. Wir haben eine Verantwortung dafür, dass wir faktisch unser Verantwortungspotenzial nicht voll entfalten. Und deshalb können wir gehen und wir müssen gehen. Das ist schon sehr interessant, weil sich nämlich hier zeigt, Kant im Unterschied zu Rousseau, im Unterschied zu Platon, historisch natürlich ganz woanders, immer Appell, du kannst es, du sollst es. Und Aufklärung ist ein Geschäft, da müssen alle mitmachen. Es gibt keine Fremdaufklärung, es gibt eigentlich nur Selbstaufklärung. Und diese Selbstaufklärung hat keinen absoluten Nullpunkt. Also es gibt nicht den Punkt der völligen Unmündigkeit und irgendwann die Metamorphose in eine andere Dimension, sondern es ist ein Prozess. Hier zeigt sich Kant als Reformer. Reformen, also er ist ein Reformer in jeder Hinsicht. Also ob es um Moral geht, um Erziehung geht, um Ausbau von Rechtsinstitutionen, um Politik. Reformen heißt immer zweierlei. Das eine, es gibt keinen absoluten Nullpunkt. Also wir müssen immer irgendwie mit Ambivalenzen umgehen können. Wir müssen ansetzen bei dem Menschen, wie er ist, bei politischen Institutionen, wie sie sind, auch in ihrer Unvollkommenheit. Also wir können nicht reinen Tisch machen, Tabula rasa, und dann neu anfangen. Bei Platon etwa in der Politeia, die Fantasie, eigentlich müssen wir alle Älteren, die älter als 10 sind, trau keinem über 10, die müssen wir erstmal rausschmeißen und dann fangen wir mit der neuen Generation völlig neu an, mit den ganz Jungen, ja? Wo dann was völlig Neues entstehen muss. Bei Kant ist es immer anders, nicht das völlig Neue, das radikal andere, sondern die Menschen, wie sie sind in ihrer Ambivalenz, haben Möglichkeiten, die wir ihnen auch zumuten können. Deshalb der Appell, sapere aude, ne? Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, du kannst es eigentlich. Und alle sind aufgefordert, sich da mit anzuschließen. Also das ist Reform, Ansatz bei den Verhältnissen, wie sie sind und nicht die Fantasie eines reinen Neuanfangs, nicht die totale Zäsur, nicht der Punkt Null. Und so wenig es den idealen Anfangspunkt gibt, so wenig gibt es den realen Endpunkt. Also die Aufklärung bleibt auch ein unabgeschlossenes Geschäft. In dieser berühmten Aufklärungsschrift wirft Kant dann später mal die Frage auf, leben wir in einem aufgeklärten Zeitalter? Und die Antwort lautet nein. Wir sind nicht aufgeklärt. Also wir leben nicht in einem Zeitalter, das die Aufklärung hinter sich hat. Also die Aufklärung bleibt Anspruch. Also sie bleibt sozusagen unabgeschlossen. Und das gilt auch für andere Reformprojekte, also auch für die Politik. Also wir müssen immer mit Ambivalenzen umgehen können, anders als Rousseau, der kennt nur ganz oder gar nicht. Kant lässt sich ein auf die Menschen in ihrer Ambivalenz, auf Geschichte in ihrer Ambivalenz, auf Politik in ihrer Ambivalenz, auf Rechtsinstitutionen, die vielleicht nicht perfekt sind. Das nutzen wir, um was draus zu machen, um es zu verbessern, zu reformieren. Aber dieser Prozess findet nie einen endgültigen Abschluss. Also wir werden weder den absoluten Anfang haben, noch den absoluten Endpunkt jemals erreichen. Das ist Kants Reformdenken. Ich persönlich bin davon sehr beeindruckt. Also ich finde es fantastisch, weil es immer heißt, die Menschen tatsächlich auch ein Stück weit so zu nehmen, wie sie sind. Was aber nicht heißt, sich mit dem Status quo abzufinden, sondern immer zu sehen, das sind doch Potenziale, die wir noch nicht entfaltet haben. Und das den Menschen zuzutrauen, den Menschen zuzumuten, uns allen wechselseitig zuzumuten, das ist eigentlich der Spirit des kantischen Reformismus. So, Aufklärung bedeutet vor allem auch Klärung der Quellen des Moralischen. Und auch hier geht Kant davon aus, Menschen können moralisch handeln. Die können moralisch handeln und die Quellen der Moral sind da, die können wir gar nicht schaffen, wir können keinen neuen Menschen schaffen, wir müssen mit den Menschen leben, wie sie sind. Aber wir können dazu beitragen, ein klareres Bewusstsein zu schaffen, also durch Reflexion, durch kritischen Diskurs. Das Ganze hat ja auch eine kommunikative Dimension, wir müssen auch miteinander darüber reden. Ein klareres Bewusstsein schaffen. Hier beruft sich Kant bemerkenswerterweise auf Sokrates. Das ist kein Zufall. Ich glaube, dass das kantische Denken insgesamt als eine moderne Variante des sokratischen Denkens interpretiert werden kann. Jedenfalls schreibt er, zitiere, bei der Ausbildung der Vernunft muss man sokratisch verfahren. Sie werden sich erinnern, als ich über Sokrates sprach, habe ich seine Hebammenkunst genannt. Er hat sich ja selber mit einer Hebamme verglichen und gesagt, also wie die Hebamme nur Hilfestellung leisten kann zur Geburt, so auch das kritische Gespräch. Es leistet Hilfestellungen zu Einsichten, die aber aus den Menschen selber rauskommen müssen. Also das ist ein Denken, nicht doktrinär, nicht der Nürnberger Trichter, da kommen irgendwelche ideologischen Ideen in die Menschen rein, werden eingetrichtert, sondern es ist das, die Hilfestellung beim Selbstdenken. Übrigens haben Zeitgenossen auch Kants Vorlesung so beschrieben. Also Kant soll nicht einfach nur trocken vom Katheder doziert haben, sondern auch die Leute ermuntert haben, sich selber zu äußern. Also eigene Gedanken vorzutragen, eigene Gedanken auszuprobieren. Sonst geht es nicht. Aufklärung ist bei Kant sokratische Aufklärung. Also kritische Reflexion, Hilfestellung, auch kritische Debatte, Hilfestellung beim Herausbringen zum Beispiel der Quellen des Moralischen, die aber nicht erst dadurch völlig neu geschaffen werden. So, und dann, wie macht man das? Kant setzt da gelegentlich sogar an beim Alltagstratsch der Menschen und stellt dann fest, dass Menschen, auch Menschen, die sonst gar nicht so grüblerisch veranlagt sind nach ihrer eigenen Selbsteinschätzung, wenn es um die Motive ihrer Mitmenschen geht, in der Lage sind, erstaunlich scharfsinnige Differenzierungen durchzuführen zwischen dem, was jemand wirklich will und dem, was jemand nur vorgibt. Also auch da geht er manchmal etwas ironisch, geradezu mit sokratischer Ironie, darauf ein, dass die Menschen gerne über andere Menschen tratschen, lästern. Und das mag ja eine etwas unsympathische Eigenschaft sein, aber oft kann der Tratsch, der Alltagstratsch, durchaus Beispiele bringen dafür, dass Menschen zum Nachdenken in der Lage sind, zur Urteilsbildung und mit allerlei Zuschreibungen, mit allerlei Differenzierungen zwischen dem, was nur äußerlich ist und das, was vielleicht an verborgenen Motiven dahinter stehen möge. Also bei aller ironischen Distanz, mit der Kant über den Alltagstratsch der Menschen redet, sieht er darin eine Möglichkeit anzudocken. Zu sagen, also es zeigt sich darin eben doch die Fähigkeit der Menschen zu erstaunlichen begrifflichen Differenzierungen. So, jetzt muss ich ganz viel abkürzen, weil in der Tat das ja keine ganze Vorlesungsreihe über Kant sein kann, sondern nur ein kleiner Einstieg. Also über Begriffsdifferenzierungen, die eigentlich im Grunde genommen auch alltäglich plausibel sind, präpariert Kant dann das Prinzip des Moralischen heraus. Also das ist keine Projektion, sondern ist auch keine beliebige Konstruktion, sondern eher eine Rekonstruktion. Also er versucht das herauszubringen, was Menschen im Grunde genommen als Quelle auch ihrer moralischen Urteile dienen kann. Also über Begriffsdifferenzierung versucht er es zu klären und mündet dann in einer Formulierung des kategorischen Imperativs. Ja, eigentlich nicht nur in einer Formulierung, er bietet sogar mehrere Formulierungen an, die sich wechselseitig ergänzen, die sich wechselseitig erläutern. Also eine Formulierung lautet, das ist vielleicht die am häufigsten auch zitierte: Handle nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. So, handle nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also interessant ist erstmal das Du. Also Kant spricht den einzelnen Menschen an, handle du. Das ist ein Imperativ. Handle. Imperativ Singular. Also ein Imperativ im ganz wörtlichen, also sozusagen auch im grammatischen Sinne des Wortes. Der Mensch sieht sich angesprochen, sieht sich einem Anspruch ausgesetzt, höchstpersönlich, ist also was Höchstpersönliches, womit der Einzelne sich allerdings zugleich in einen größeren Zusammenhang stellen kann. Handle du nach einer Maxime, nach bestimmten Orientierungen, die musst du auch selber entwickeln. Aber es sollen solche Orientierungen sein, die du dir zugleich wünschen kannst, von denen du wollen kannst, dass sie allgemeingültig sind. Also der Einzelne sieht sich ganz persönlich angesprochen, aber sieht sich auch persönlich dazu genötigt, sich als moralisches Wesen in einen großen Zusammenhang zu stellen. Also das moralische Prinzip wird bei Kant einerseits sozusagen in die Innerlichkeit des einzelnen Menschen zurückverlegt. Der einzelne Mensch ist Subjekt. Er muss die moralischen Orientierungen auch selber entwickeln. Aber der einzelne Mensch stellt sich, wenn er das tut, dann immer in einen großen Gesamtzusammenhang. Er muss sich also auch persönlich überschreiten. Also sehr persönlich und zugleich sehr allgemein. Das ist sozusagen diese Doppelbewegung bei Kant im kategorischen Imperativ. Also den jetzt im Einzelnen zu interpretieren, wird den Rahmen der Vorlesung sprengen. Ich mache es sehr einfach, indem ich einen Vergleich bemühe, den Kant in gewisser Weise sogar ausdrücklich zurückgewiesen hat, nämlich den Vergleich mit der sogenannten goldenen Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Kant hat gesagt, nee, also die Formel des kategorischen Imperativs, wie er sie entwickelt hat, ist nicht dasselbe. Trotzdem glaube ich, man kann es grob vergleichen, denn auch diese goldene Regel, wie man sie gern genannt hat, was du nicht willst, wendet sich an ein Du, was du nicht willst, setzt an bei der persönlichen Lebenswelt, was du nicht willst, dass man dir tut, die persönliche Lebenswelt, dafür steht bei Kant der Begriff Maxime, eine irgendwie schon gestaltete Lebenswelt. So, und dann, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, dass kein anderer, alle anderen sollen das auch nicht erleben müssen, alle anderen auch nicht. Das heißt also, die zweite Person Singular, du als Einzelner, stell dich bitte in einen großen Zusammenhang und nimm deine lebensweltlichen Erfahrungen als Sprungbrett, dafür diese größeren Zusammenhänge herzustellen. Das meint Kant, wenn er sagt, handle nur nach der Maxime, durch die du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Gut, also ich lasse es bei diesen Andeutungen. Seien Sie bitte nicht frustriert, wenn Sie jetzt damit nicht alles verstanden haben. Also ich wäre schon sehr zufrieden damit, Ihnen vielleicht ein paar Appetizers zu liefern, die Sie anreizen können, dem auch mal genauer nachzugehen. Für Kant resultiert jetzt aus dieser Einsicht, dass Menschen das moralische Gesetz aus sich selber heraus auch ausgestalten können, zugleich eine Aufwertung des einzelnen Menschen als moralischem Subjekt. Also der Mensch ist Verantwortungssubjekt, nicht nur in dem Sinne, dass er bestimmte Normen verwirklichen soll, sondern er soll auch Normen selber ausgestalten. Das ist genau der Punkt. Also die Mündigkeit des Menschen, die Verantwortungssubjektivität des Menschen geht darüber hinaus, irgendwelche Tugendkataloge abzuarbeiten. Nein, echte Moralität besteht darin, dass der Mensch es auch selber will und auch selber sozusagen aktiv eine moralische Welt mitgestalten möchte. Das ist mehr als sozusagen nur die Anpassung an bestimmte Erwartungen der Zeit, der Gesellschaft, das, was man über Erziehung mitbekommen hat. Der Mensch als Verantwortungssubjekt wird auch selber moralisch gesetzgebend sein. Also soll in der Lage sein und ist auch in der Lage, moralische Normen mitzugestalten. Und dafür, genau dafür steht unter anderem der Begriff der Autonomie. Autonomie, der Mensch als Selbstgesetzgeber oder Mitgesetzgeber. Man macht das ja nicht in splendid isolation, sondern immer mit anderen, auch in Aufnahme, sicher von Dingen, die man vorfindet. Kant ist ja dann immer ein dezidierter Reformer. Aber der Mensch ist nicht nur passiv moralischen Erwartungen ausgesetzt, sondern soll auch selber formulieren, was denn gilt. Für ihn und nie nur für ihn allein, immer auch im Blick auf andere, auf alle anderen. Deshalb also ist sozusagen der Respekt vor dem Menschen auch nicht nur irgendein Gebot neben anderen Geboten. Also der Respekt vor dem Menschen, den Kant verlangt, ist eigentlich identisch mit dem Respekt vor der Moral als solcher. Weil die Quellen der Moral im Menschen sind, ist sozusagen ja in der Tat der Mensch als Verantwortungssubjekt unbedingt zu respektieren. Und dieser Respekt ist genauso fundamental, so genauso grundlegend wie der Respekt vor der Moral als solcher, vor dem kategorischen Imperativ als solchem. Und deshalb sagt Kant, man kann die kategorischen Imperative auch anders formulieren, nämlich wie folgt, ich zitiere, handle so, dass du die Menschheit in deiner Person als auch in der Person jedes anderen zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Also der Mensch als Selbstzweck, nie bloß Mittel. Also okay, wir gehen einander miteinander ja auch so um, dass wir einander brauchen, dass wir einander auch ein Stück weit verzwecken, aber es darf niemals die vollständige Verzweckung des anderen sein. Also jeder Mensch ist immer auch Subjekt, ja, immer als Subjekt zu respektieren. Und dieser Respekt ist genauso fundamental wie der Respekt vor der Moral als solcher, weil im Grunde die Quellen der Moral genau hierin liegen. Ja, deshalb also für Kant die Würde des Menschen als etwas, was über jeden Preis erhaben ist. Ja, die Würde des Menschen ist etwas, was über jeden Preis erhaben ist. Also für andere Dinge können wir irgendwie auch ersetzen, aber jeder einzelne Mensch bleibt in diesem Sinne auch unersetzlich. Also jeder hat seine unvertretbare eigene Würde, für die nach Kant es ein Äquivalent eben nicht geben kann. Menschenwürde hat kein Preisschild, könnte man auch sagen. Ja? Menschenwürde ist nicht, was man kaufen, verkaufen und durch Leistungen steigern oder mindern könnte. durch Eintrittskarten irgendwie, wie auch immer, erwerben könnte. Nein, die Menschenwürde ist über jeden Preis erhaben. Eine Würde ohne Preisschild. Ich habe ein Zitat auf dem Zitatblatt, was ich jetzt aber nicht im Einzelnen vorlesen möchte. So, jetzt komme ich dann aber, ich mache jetzt einen Sprung in die Politik hinein. Also, ich war jetzt im Bereich der Moral, also um einfach nur den Bogen nochmal retrospektiv zu erläutern. Kant, ich habe Kant vorgestellt als einen Reformdenker, der Aufklärung verlangt, aber auch davon ausgeht, Aufklärung ist möglich und sie soll die Menschen mitnehmen. Jeder Einzelne soll selber gehen. Ich habe dann die Prägung durch Rousseau angesprochen, Aufklärung wird selbstkritisch und wendet sich also auch auf sich selbst, auch auf die eigenen Ambivalenzen. Aufklärung als Herausarbeiten auch moralischer Subjektqualität jedes einzelnen Menschen ist ein sokratisches Projekt, bei dem der Aufklärer nicht einen neuen Menschen schafft, sondern die Menschen instand setzt, sozusagen sich selber zu vergewissern, ihrer eigenen, wenn man so will, moralischen Agency, ihrer eigenen Verantwortungssubjektivität. Und all das hat jetzt auch Konsequenzen für die Politik. All das hat Konsequenzen für die Politik, nämlich in Gestalt von zwei unterschiedlichen Richtungen. Also zum einen bedeutet es der Politik, prinzipielle Grenzen zu setzen, unüberschreitbare Grenzen, und zum anderen bedeutet es der Politik, eine Orientierung zu geben, bei der Kant übrigens wieder manche Anleihen bei Rousseau macht. Aber jetzt eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Also Grenzen der Politik. Also Politik kann den Menschen nicht erlösen. Also da ist Kant ganz und gar im Gegensatz zu Rousseau, der Mensch bleibt ein ambivalentes Lebewesen. Also der ist sozusagen, der Mensch ist immer irgendwo im Zwiespalt, nicht nur mit den anderen, auch mit sich selber. Und damit muss man klarkommen. Der Mensch ruht nie in sich. Also der Mensch ist immer ein Stück weit zerrissen und Kant sieht dies sogar positiv. Also das ist eine Antriebskraft für persönliche und auch gemeinschaftliche Weiterentwicklung. Aber Politik hat von daher eben nicht die Aufgabe, die Menschen glücklich zu machen. Politik hat nicht die Aufgabe, eine harmonische Gesellschaft zu schaffen, wo am Ende dann vielleicht die Geschichte zur Ruhe kommt, sondern Politik ist Freiheitssicherung in Respekt vor der Menschenwürde. Also die Würde des Menschen hat keinen Preis. Deshalb ist es die Würde eines jeden, und zwar die Würde eines jeden gleichermaßen. Und der Respekt, der deshalb vor jedem Menschen erforderlich ist, der geboten ist, dieser gebotene Respekt soll sich niederschlagen auch in Institutionen, in Rechtsinstitutionen. Diese Rechtsinstitutionen können Räume der Freiheit schaffen, aber eins können sie nicht, sie können Menschen nicht heilen. Also Politik ist keine Erlösungslehre. Und also hier der Gegensatz zu Rousseau riesig groß. Also der Zwangscharakter staatlicher Politik kann nur in den Dienst genommen werden, um Zwang aufzubrechen. Zwang ist legitim eigentlich immer nur als Gegenzwang. Nämlich als Gegenzwang gegen anarchische Verhältnisse, bei denen sich dann faktisch das Recht des Stärkeren durchsetzt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und deshalb brauchen wir sozusagen eine ordnungsstiftende Macht, die ordnungsstiftende Macht des Staates, die das Recht des Stärkeren bricht und eine Struktur schafft, die idealerweise einem jeden Handlungsfreiheit einräumt, und zwar nach Maßgabe der Gleichheit. Und da sagt Kant, also das ist das Freiheitsprinzip. Also das ist das Prinzip rechtlicher Freiheit, Ich zitiere, Recht, also Freiheit, Klammer, Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür, sofern sie mit jedem anderen, mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammenstehen kann, ist das einzige ursprüngliche jedem Menschen Kraft seiner Menschheit zustehende Recht. Ja? Also Kant, man könnte auch sagen, formuliert hier das Freiheitsrecht als das Prinzip allen Rechts. Also die rechtliche Ordnung soll dazu dienen, Freiheit zu ermöglichen, Freiheit für alle zu ermöglichen. Das ist nichts Natürliches, also insofern müssen wir das in der Tat mit rechtlichen Mitteln herstellen. Und der Zwangscharakter des Rechts ist dabei sozusagen eingepreist. Also Recht ist mit der Befugnis zu zwingen verbunden, sagt Kant. Also Zwang ja, aber es ist eigentlich legitim nur, um Zwang aufzubrechen, denn ohne Recht leben wir auch in Situationen faktischen Zwangs. Und es geht darum, diesen faktischen Zwang zu transformieren in eine rechtliche Ordnungsstruktur, die Freiheit für alle schaffen kann. Aber, noch einmal sei es gesagt, dies hat dann gar nichts zu tun mit der Schaffung von Tugend oder von Erlösung. Das kann der Staat nicht leisten und er soll es auch gar nicht erst versuchen. Also jeder Versuch wäre eigentlich Hybris. Also hier bleibt Kant nüchtern und verlangt dem Staat eben ab, bestimmte Grenzen einzuhalten. Also im Grunde ist es etwas, was die Menschen auch untereinander einhalten müssen. Wir können im Grunde über die anderen nie ein letztes Urteil fällen. Also wir bleiben als außerordentlich ambivalente und zweideutige Wesen. Ein Tugendstaat würde nur eine Hexenjagd auslösen, wie man das ja bei Robespierre auch erlebt hat. Das, Kant war Zeitgenosse all dessen, er hat es auch selber erlebt und beobachtet. Wer also meint, also die Gesinnung des Menschen irgendwie kontrollieren zu müssen, wer meint, die letzten Winkel des menschlichen Herzens ausloten zu müssen und da Zwangsmittel einzusetzen, um echte Tugend, echten Patriotismus, echte republikanische Erziehung zu erreichen, der mündet in eine im Grunde totalitäre Zerstörung jeder staatlichen Struktur. Also deshalb also hier auch klar bei Kant eine Grenze zwischen Moral und Recht. Das Recht ist nicht ein Instrument zur Durchsetzung von Tugend, aber gleichwohl ist das Recht, indem es eine Freiheitsordnung ist oder sich als Freiheitsordnung versteht, ist das Recht eine Anerkennung dessen, dass der Mensch Verantwortungswesen ist. Also die Freiheitsorientierung der Rechtsordnung ist ein Stück weit der Respekt dessen, dass der Mensch ein Verantwortungssubjekt ist. Aber was er aus seiner Verantwortung im Einzelnen macht, das zu bewerten oder das gar im positiven Sinne zu erzwingen, darf niemals Aufgabe der Rechtsordnung sein. Also eine klare Grenzziehung, die Kant hier leistet. Aber es ist eben nicht nur das, es ist eben auch eine positive Legitimation, wo Kant dann das Recht auch mit der Moral in Verbindung bringt. Also eine Verbindung immer indirekter Art, wie eben gerade gesagt, also der Respekt vor dem Menschen als Verantwortungssubjekt soll sich in Gestalt von gleichen Freiheitsrechten aller niederschlagen. Gleiche Freiheitsrechte aller, das heißt übrigens auch, dass alle eigentlich an der Ordnung, an der Ausgestaltung dieser Freiheitsordnung mitwirken sollen. Und hier lehnt sich Kant wieder an Rousseau an, indem er sagt, ja, deshalb ist die politische Ordnung eigentlich nur legitim als eine vom Volk her gedachte Ordnung. Zitat, die gesetzgebende Gewalt kann nur dem vereinigten Willen des Volkes zukommen. Also das klingt ganz nach Rousseau und hier steht Kant tatsächlich in der Schuld Rousseaus, er hat das von ihm übernommen, die Volonté générale, der gesetzgebende Wille, die gesetzgebende Gewalt kommt vom Volk her, alle über alle. Aber er bleibt gleichzeitig nüchtern und sagt, also das kriegen wir in der Praxis eigentlich doch im Regelfall nur über provisorische Mittel hin. Und das Provisorische, das Unfertige ist bei Kant schlichtweg die menschliche Gesellschaft, das menschliche Leben. Damit müssen wir klarkommen. Das ist nichts, was wir prinzipiell überwinden könnten. Ich will am Ende noch einmal eingehen auf das, was ich am Anfang sagte. Kant ist Reformer. Kant ist Reformer in jeder Hinsicht, ob es um die Aufklärung des einzelnen Menschen geht oder um die Aufklärung der Gesellschaft, um die Stiftung von Rechtsprinzipien. Als Reformer kennt er weder den absoluten Anfang noch das absolute Ende. Auch Kant bemüht sich um Darstellungen in der Figur des Sozialkontraktualismus. Also auch da findet man so diese Idee eines Naturzustandes, eines gesellschaftlichen Zustands. Aber wenn man sich das genauer anschaut, sieht man bei Kant immer das Bemühen, etwas zu finden, wo man schon anknüpfen kann. Also selbst der Naturzustand, ein Zustand, den er sich ähnlich wie Hobbes vorstellt, als ein Zustand ohne Rechtsinstitutionen, ist nicht ein Zustand, wo jeder alles machen darf. Das ist ganz anders als Hobbes. Sondern Kant sagt, auch da gibt es Verbindlichkeiten. Da gibt es Verbindlichkeiten etwa in Gestalt von Familienbeziehungen, von Eigentumsansprüchen. Diese Verbindlichkeiten bleiben ungesichert und daraus, aus dieser Unsicherheit resultiert auch die latente Gewaltsamkeit des Naturzustands, den wir irgendwie überwinden müssen. Aber es gibt bereits Verbindlichkeiten, die wir wertschätzen müssen, die wir pflegen müssen, an denen wir anknüpfen, ankoppeln können, um einen Rechtszustand zu schaffen. Selbst die Gewaltsamkeit des Naturzustands könnte dann bekannt sein, ein Kampf ums Recht, wo Rechtsinstitutionen immer schon ein Stück weit antizipiert werden. Ja, und wenn dann erstmal ein staatlicher Zustand da ist, dann müssen wir davon ausgehen, auch das ist alles ein Provisorium. Und Kant versucht dann, also auch mit dem preußischen Staat seiner Zeit genauso umzugehen, indem er den alten Fritz zitiert und sagt, er hat sich ja wenigstens mal bezeichnet, bloß als der Diener, der erste Diener des Volkes. Kant war sehr bewusst, dass der alte Fritz durchaus sehr despotische Züge hatte. Der war nicht nur der erste Diener des Volkes, der wusste schon, dass er der König war. Der hat ganz schön kommandiert und Leute schikaniert. Aber okay, er hat es gesagt. Und Kant nimmt solche Bekenntnisse zum Nennwert nicht naiv, sondern okay, da wollen wir doch mal schauen, wollen wir doch mal den König an seinen eigenen Worten messen. Ja, das ist sozusagen dann auch ein Verfahren von Kant, in der Realität immer wieder Strukturen aufzufinden, die es uns möglich machen, über die Realität hinauszugehen. Reformen. Immer ansetzen an dem, was da ist, um es weiterzutreiben. Und sei es ein dahingesprochener Satz des Preußenkönigs, nachdem der faktisch überhaupt nicht lebt, aber den man ihn sozusagen vorhalten kann, den man als kritischen Maßstab dann doch benutzen kann. Und als Kant dann erlebte die Französische Revolution, da gehörte er zu den vielen, die begeistert waren. Kant hat auch das Entsetzen geteilt, das viele Menschen dann ereilte, als die Revolution in blutige Exzesse abdriftete. Aber er hat den Prinzipien der Französischen Revolution eigentlich immer die Treue gehalten, bis zum Ende. Also auch in Zeiten, als das dann unter Intellektuellen überhaupt nicht mehr populär war, als dann eher in den Kriegen Franzosenhass und Revolutionshass zum Teil auch gepredigt wurde. Kant war den Prinzipien der Französischen Revolution treu geblieben und hat die Revolution im Grunde eigentlich auch als ein versehentliches Reformprojekt mal gelesen, um das mit seinem eigenen Reformdenken in Verbindung zu bringen. Da sagt er also, ich meine, der eigentliche Initiator der ganzen Umwälzungen war der König Ludwig XVI., der die Generalstände einberufen hat, die ja fast 200 Jahre lang nie mehr zur Geltung gekommen war. Der König wollte die Schuldenlast schön verteilen, wollte die unangenehme Gesetzgebung in Fragen der Schuldenpolitik den Generalständen aufbrummen, die sollten das mal machen, damit er selber fein raus ist. Also er hat sie sozusagen ermächtigt, er hat sie empowert, bestimmte Gesetze auf den Weg zu gehen und hat nicht gemerkt, dass er auf diese Weise seine Macht abgegeben hat. Dann haben die Generalstände in der Tat Konsequenzen gezogen, die über das hinausgingen, was Ludwig XVI. Wohl selber im Blick hatte. Also Kant interpretiert auch die Französische Revolution als ein eher versehentlich ausgelöstes Reformwerk, das aber dazu dient, die Prinzipien des Politischen, also vor allem die Menschenrechte und die Idee der Volkssouveränität, jetzt tatsächlich auch historisch zu verwirklichen. Also die Prinzipien der Politik werden jetzt auf einmal wirkmächtig über die Ereignisse in Frankreich, die ja auf ganz Europa hin ausströmen. Aber im Letzten bleibt es dabei, also auch die französische Politik, auch die französische Republik ist ein Provisorium, bleibt deshalb Gegenstand notwendiger Kritik, auch notwendiger weiterer Reformprozesse, kritischer Aufklärung, kritischer Begleitung. Also wie es den absoluten Anfang nicht gibt, selbst im Naturzustand sind Verbindlichkeiten, so gibt es auch nicht das perfekte Ende. Auch wenn eine Republik mal erreicht ist, bleibt die reale Politik immer kritikbedürftig, sie bleibt provisorisch. Nichts ist perfekt, nichts ist endgültig. Und deshalb möchte Kant, dass die Philosophie ihre kritische Funktion, Philosophie steht eigentlich für die kritische Zivilgesellschaft, würde man heute sagen, gegenüber der Politik beibehält und nicht mit der Staatsmacht sozusagen allzu eng zusammenkommt. Und das mündet dann in ein Wort, mit dem Kant sich vor allem von Platon distanziert, der Sache nach aber auch von Rousseau distanziert. Wir hatten das ja damals im Kontext von Platon gesehen, dass Platon sich wünscht, eine Einheit von Philosophie und Macht, Einsicht und Macht. Nur wenn die Philosophen herrschen oder die Herrschenden zu Philosophen werden, kann die ideale Ordnung entstehen. Kant sagt nichts davon. Nein, nein, nein. Es ist besser, die Dinge getrennt zu halten, das heißt der Philosophie eine Unabhängigkeit zu wahren, damit sie als kritische Reforminstanz, Reformen vorantreibende Instanz auch weiterhin zur Geltung werden kann, zur Geltung kommen kann. Also ich zitiere Kants Absage an Platon, aber damit auch verbunden eine Absage an manche anderen utopischen Projekte, nicht zuletzt auch an Rousseau. Jetzt also das Zitat. Dass Könige philosophieren oder Philosophen Könige werden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der Besitz der Gewalt das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt. Also besser, wir halten die Dinge auseinander und wir halten sie auch institutionell getrennt. Noch ein allerletztes Zitat aus einer Schrift, die ich persönlich sehr mag, Streit der Fakultäten. Das ist eine kantische Spätschrift, wenige Jahre vor seinem Tod entstanden, wo er als übrigens glänzender Satiriker rüberkommt. Das widerspricht so ein bisschen der Klischeevorstellung, dass Kant immer nur staubtrocken gewesen sei. Also hier inszeniert er einen Konflikt der unterschiedlichen Fakultäten. Das sind übrigens genau die Fakultäten, die man im Kollegienhaus, auf dem Dach des Kollegienhauses abgebildet sieht, in Gestalt der drei Oberen und der Unteren. Die drei Oberen, das sind die großen Fakultäten, die einflussreichen, die machtvollen Fakultäten, nämlich die Theologie, ja, die steht für die geistliche Autorität, die Juristerei, die steht für die politische Macht, also für die Administrierung auch der politischen Macht. Und dann noch die Medizin, die hat auch viel Einfluss und viel Macht, erleben wir in Corona-Zeiten ja auch ganz unmittelbar. Das sind die drei großen Fakultäten, die oberen Fakultäten. Und die Philosophie hatte demgegenüber eigentlich eher eine vorbereitende Rolle. Das war so ein bisschen das Studium Generale, die untere Abteilung. Und jetzt sagt Kant, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Also er macht aus der unteren Abteilung was Besonderes, nämlich den Anspruch auf Unabhängigkeit und vergleicht die Rolle der Philosophie mit der Rolle der Opposition in einem Parlament. Es hat sich damals gerade so durchgesetzt, die Opposition sitzt auf der Linken und genau das ist die Seite, die Kant für die Philosophie beansprucht. Das unabhängige, staatskritische, herrschaftskritische Denken sitzt auf der Linken. Ja? Also in einem jetzt auch wiederum imaginären Parlament der Fakultäten ist das die Rolle. Das lese ich Ihnen am Ende noch vor. Die Klasse der oberen Fakultäten als die rechte Seite des Parlaments der Gelehrtheit verteidigt die Statuten der Regierung, indessen als es in einer so freien Verfassung, als die sein muss, wo es um die Wahrheit zu tun ist, auch eine Oppositionspartei die linke Seite geben muss, welches die Bank der philosophischen Fakultät ist, weil ohne deren strenge Prüfung und Einwürfe die Regierung von dem, was ihr selbst ersprießlich oder nachteilig sein dürfte, nicht hinreichend belehrt werden würde. Schauen Sie sich die Figuren auf dem Kollegienhaus nochmal an. Ich glaube, die können Sie alle gut erkennen. Und denken Sie an Kant und an die Philosophie. Und Philosophie ist jetzt nicht nur eine Fachdisziplin, es ist eigentlich das freie geistige sich beschäftigen, auch mit Fragen der Politik. Das ist eine notwendige kritisch-oppositionelle Rolle, ohne die ein Gemeinwesen nicht gedeihen kann. So viel der aufklärungskritische Aufklärer Kant. Und das war's dann für das laufende Corona-Semester. Herzlichen Dank.